Lass mal zu. Das ist der Podcast vom Netzwerk Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme gibt.
Hier hören wir zu, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen leben. Wir versuchen, Tabus aufzubrechen, zu entstigmatisieren, Vorurteile abzubauen. Wer bin ich? Eine Frage, die sich jede und jede schon mal gestellt hat. Das Thema Identität stellt sich besonders für Menschen mit psychischen Erkrankungen. So auch für meine beiden heutigen Gäste, Marisa und Livio. Wer bin ich mit und ohne meine Krankheit? Über das reden wir heute. Marisa ist 39, verheiratet, Mutter von einem 7-jährigen Mädchen und momentan schwanger mit dem zweiten Kind. Sie hat Zwangsstörungen und arbeitet als Peer-Fachfrau, Fachfrau aus Erfahrung, bei Traversa.
Also meine Erkrankung, ich war so verschmolzen gsi auch mit der. Und hat das wie gar nicht gut können trennen. Erst als ich dann so Muster können erkennen durch Therapie und mich einfach mehr damit befasst habe, habe ich dann vielleicht können merken, ich bin nicht nur meine Erkrankung, oder, sondern da gibt es noch ganz viele andere Anteile.
Der Livio ist 31, ebenfalls Peer-Mitarbeiter bei der Luzerner Psychiatrie. Er ist als Frau geboren und lebt heute glücklich als Mann. Seine Eltern haben sich getrennt, als er 60 war. Der Livio hat die Diagnose Borderline-Erkrankung und Depressionen.
Als ich dann das erste Mal in die Psychiatrie gegangen bin, ich glaube, dort bin ich nochmal richtig, richtig tief gefallen und habe mich so losgelassen, dass ich mich zum Teil selber nicht mehr erkannt habe. Und dort habe ich auch diverse Diagnosen bekommen. Und ich glaube, mit all dem habe ich wie probiert, vielleicht die Identität über die Diagnose zu bekommen. Mit, okay, gut, darum ist das und das so gewesen. Aber es war gleich nie meine Identität nachher.
Wer bin ich? Eine der grössten Fragen im Leben. Stellt sich alle irgendwann mal. Stellt ihr euch die Frage öfter, weil ihr eine psychische Erkrankung habt?
Ich weiss nicht, wie oft sich das jemand anderer vielleicht sich die Frage stellt. Aber ich weiss sicher, haben wir die Frage schon oft gestellt, ja. Während so das schwierigere Zeiten in meinem Leben, ja.
Also wer bin ich mit und ohne Erkrankung? Oder kann man das denn überhaupt auseinanderhalten?
Ich finde es schwierig, voneinander zu halten, weil ich bin recht, also meine Erkrankung, ich war so verschmolzen gsi auch mit der. Und hat das wie gar nicht gut können trennen. Erst als ich dann so Muster konnte erkennen durch Therapie und mich einfach mehr damit befasst habe, habe ich dann vielleicht können merken, ich bin nicht nur meine Erkrankung, oder, sondern da gibt es noch ganz viele andere Anteile.
Oder müsste man vielleicht auch fragen, wie beeinflusst die Krankheit meine Identität?
Also ich würde sagen, dass meine Anführungszeichen Haupterkrankung meine Identitätsstörung ist. Nämlich Genderdysphorie.
Kannst du uns schnell erklären, was das ist?
Das ist, ich bin im falschen Körper geboren, ich bin als Frau geboren, lebe jetzt aber glücklich als Mann. Und meine Identität habe ich dementsprechend jahrelang in Frage gestellt, weil ich die längste Zeit etwas anders gefühlt habe und mich ganz anders gesehen habe, wie ich mich schlussendlich von meiner Umwelt habe formen lassen.
Du hast mir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass du sehr früh so Gedanken gehabt hast, als kleines Mädchen schon, dass deine Identitätsstörung schon sehr früh auch im Zentrum von deinem Leben gestanden ist. Kannst du uns noch ein bisschen mehr über das erzählen?
Genau, also meine erste Erinnerung ist auf jeden Fall gesehen als Kleinkind, 5, vielleicht auch 6, wo ich auch schon Bubentraum hatte, also sprich, dass ich auch auf dem Pissoir bin und auch draussen immer probiert habe, kurze Haare zu haben. Schlussendlich habe ich meine Seite selber abrasiert. Ich habe auch immer kurze Hosen angehabt. Also ich bin wirklich so der Raudi gesehen und nicht so mit dem Barbie-Spielen. Aber das ist für mich und für meine Umgebung eigentlich dort noch, Anführungszeichen, normal gesehen, bis halt dann auch der Wachstum gekommen ist von meiner Oberweite, wo auch dann Menstruation angefangen hat, wo ich dann wirklich gemerkt habe, fuck, ich bin eigentlich optisch das, wo ich mich gar nicht fühle. Und es hat sich eben recht schwer gemacht.
Mhm. Da kommen wir nachher noch intensiver dazu. Marisa, wie hat sich deine, sagen wir, Persönlichkeitsstörung oder Identitätsstörung am Anfang gezeigt?
Muss vielleicht sagen, ich bin eher so ein bisschen zurückhaltendes Kind gsi und sehr angepasst und habe es einfach wollen recht machen. So bin ich irgendwie älter geworden, pubertär. Ich hatte, also, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Präfi gsi oder so, aber ich habe halt einfach gleich immer geschaut, ja, dass ich mich korrekt verhalte und, wie gesagt, so möglichst recht mache. Und habe durch das halt vielleicht auch nicht so herausgefunden, was ich eigentlich wichtig finde oder was so meine Bedürfnisse sind und, oder eine eigene Meinung und so. Und das ist mir dann nachher mit der psychischen Erkrankung irgendwie wie zum Verhängnis geworden, dass ich wie mich gar nicht so gekannt habe, sondern sehr nach, ja, mich orientiert habe, was alle anderen denken und sagen.
Und wann ist denn das zuerst mal so in Erscheinung getreten?
Mit 20. Genau. Mit dann so von einem Adoleszentenknick geredet. ja, so halt Übergang ins Erwachsenenalter, irgendwie Ausbildung abschliessen, Beziehungen, ja, und habe so das Gefühl gehabt, also jetzt bin ich 20, jetzt muss ich auf eigenen Beinen stehen und mich komplett loslösen von zu Hause. Und, ja,
Adoleszenz, genau. Immer ein Thema, auch aus vergangenen Episoden. Das ist immer, also die eigene Identität, die kommt ja meistens in der Jugend zuerst mal so ein bisschen ins Wanken. Wer bin ich eben? Oder man fragt sich vielleicht auch, was will ich? Und wenn es einem dann nicht gelingt, das zu beantworten über eine längere Zeit herum, vielleicht, dann kommt häufig so eine Verunsicherung oder eine Hilflosigkeit auf. Eben in eurem Fall, bei deinem Fall Depressionen oder eine Zwangsstörung.
Ja, also es ist so. Also, ich kann es nicht so recht sagen, was war zuerst gewesen, aber also die Zwangsstörung hat sicher sehr fest nachher, mich in eine depressive Phase hineingeschickt. Ja.
Wie können wir uns das vorstellen, so die Zwangsstörung? Mhm. Angstattacken hast du, glaube ich, mal auch noch gesagt. Mhm. Und das ist dann vor allem in der Ausbildung, beim Job, riesen Angst, irgendetwas falsch zu machen.
Also das habe ich eh immer eben so ein bisschen gehabt, will es recht machen, keine Fehler machen, das kenne ich einfach eh schon so. Aber das, was dann wirklich so schlimm gemacht hat oder wo dann wirklich so eine Diagnose gegeben hat, hat im Fall gar nicht so viel mit dem Job selber oder mit der Ausbildung, die ich dann gemacht habe, zu tun gehabt, sondern das war einfach so ein einschiessender Gedanke gewesen, was ist wenn? Und das kann verschiedene Inhalte haben. Ein Inhalt, den ich hatte, sind so aggressive Zwangsgedanken gewesen, so, was ist, wenn ich meinen Eltern etwas antue? Und das hat mich so schockiert. Ich bin verschrocken an mir selber, dass ich das denke und habe halt, es hat sich so, also so echt angefühlt, wie ich das wirklich würde können machen. Und, ja, ich habe wirklich mega Angst vor mir selber bekommen, bei diesen Gedanken, und habe das wie nicht mehr einordnen. Oder so einfach, wenn jeder Mensch hat irgendwie vielleicht ab und an kuriose Gedanken oder irgendwie so, ah, dem könnte ich jetzt eins hauen oder irgendwie so Zeug, aber es geht einfach wie vorbei. Und ja, bei einer Zwangsstörung, jetzt einfach so, wie ich sie kenne, bleibt man so wie hängen, oder, an dem Gedanken und tut dem so viel Bedeutung beimessen und dann hängt das ein und kommt dann immer wie mehr und ich, ja, genau.
Das war ja die Zeit, wo du in der Ausbildung warst, wo du Kindergärtnerin hast wollen werden. Du hast dann nachher, glaub, das abgebrochen und hast Pflegefachfrau gelernt, hast in einem Spital gearbeitet, aber 100% gearbeitet. Mhm. Was war das für eine Zeit?
Also dort die Ausbildung abbrechen. Ich meine, ich bin ich bin einfach noch daheim gewesen. Schwer depressiv in meinem Zimmer. Ich habe noch daheim gewohnt. Und meine Eltern haben dann irgendwann auch nicht mehr weiter gewusst. Also ich habe mir schon Hilfe geholt, aber es hat wie einfach, das hat so viel Raum eingenommen. Und ich bin wie, es war dann gerade noch so Ende Jahr gewesen, Weihnacht, Neujahr, eh auch eine Zeit, wo schwierig ist, glaube ich auch für andere Menschen mit einer psychischen Erkrankung.
Der Limo hat gerade genickt jetzt. Ist das die spezielle Zeit? Ist das immer eine riskante Zeit, auch, wo wir jetzt drinstecken?
Ja, also für mich persönlich sehr. Es hat auch auf meiner Seite auch zu tun mit dem Familienverhältnis, wo ich mit der ich aufgewachsen bin, wo halt auch kein Thema für psychische Erkrankungen Platz gehabt hat, geschweige denn Gefühl oder Interesse, das Urvertrauen. Und darum ist das dann halt immer so die Zeit, mir hat es schön und genau auf diesen Punkt. Und ich finde es mir auch schön haben, unabhängig von einem Datum. Und ich finde das so viel wichtiger, dass man dort vielleicht einen Ansatz findet mit wie sind wir eigentlich generell und nicht nur einfach an dem einen bestimmten Datum.
Mhm. Du bist, was bei dir so akut wurde, bist du auch in der Ausbildung gewesen? Du hast eine Lehre angefangen als Automech.
Ich habe sie sogar abgeschlossen, ja.
Damals noch offiziell als Frau.
Genau.
Wäre das anders gewesen, wenn du die Lehre oder die Ausbildung als Mann angegangen wärst?
Also ich glaube, es wäre deutlich einfacher gewesen, weil dort, wo ich noch als Frau im Autogewerbe anfangen wollte, hat es recht viele Reglemente gegeben, mit Frauen müssen eigene Umkleidekabine haben etc. Und das haben dann relativ viele Betriebe nicht gehabt und hast dich halt als Frau noch mal einmal mehr müssen beweisen und bist halt wieder noch mal degradiert worden als Frau, obwohl ich ja halt wie gar nicht das gelebt habe wie eine Frau. Und ich glaube, als Mann hätte ich ja andere Erfahrungen gemacht. Das ist traurig, aber ich glaube ganz fest, ja.
Aber auch grundsätzlich, auch wieder aus vergangenen Episoden von diesem Podcast bei Traversa, ist mir immer wieder aufgefallen, psychische Erkrankungen äußern sich besonders stark, wenn die Leute in die Berufswelt einsteigen oder müssen einsteigen, vielleicht auch, weil dann plötzlich von einem Sachen erwartet werden, die man vielleicht eben nicht kann leisten, nicht will leisten. Wie war das bei euch? Wie war das bei dir, Marisa?
Hey, ich glaube, bei mir, also ich bin mir einmal selber einfach auch im Weg gestanden. Also, ich habe einfach auch hohe Erwartungen an mich selber gehabt. Wie ich denn die Arbeit machen müsste. Also, ich habe auch mega lange gebraucht, bis ich überhaupt mit so ein, ja, weißt du, ich bin von Schule zu Schule so weitergegangen und habe aber irgendwie mir nichts zutraut. Ich habe irgendwie wirklich ewig lang gehabt, bis ich gewusst habe, was ich werden möchte. Und habe so gedacht, ja, gute Freundin von mir geht auch in diesen Bereich. Und klar, ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber es ist so wie, ich bin einfach so ein bisschen mitgegangen. Und habe immer Mühe gehabt, wenn es irgendwie wieder so einen Schulwechsel gegeben hat oder eben so Lebensabschnittwechsel oder eben nachher in die Berufswelt. Die haben mir das einfach alles nicht zutraut und habe, glaube auch so, nicht vielleicht irgendwie nicht ganz so in meinem Sinn habe können arbeiten, habe ich dann gefunden, ah nein, ich kann das nicht.
Okay, das wäre jetzt so wie so der Einstieg in die Berufswelt. Und was mir jetzt auffallen ist, wo die Gemeinsamkeit war, mindestens bei euch, eben die Erwartungen der Eltern, wo ihr beide auch eine Art wie das Gefühl gehabt, ich kann das nicht geben, was von mir erwartet wird. Also du hast es mindestens so angetönt, oder auch dein Vater oder deine Familie hat. Ist nicht mit dem klar gekommen, eigentlich, dass du eben eine andere sexuelle Orientierung hast oder das gar nicht wahrhaben wollen?
Ja, also das mit der Genderdysphorie, das ist dann das erste Mal wirklich angesprochen worden und angegangen worden, als ich stationär in der Psychiatrie war. Vorher habe ich das Thema, dass ich mich im falschen Körper fühle, nie wirklich getraut zu beachten oder dem auch näher zu gehen, weil ich wie von von meinem Umfeld aussen halt schon aus, ja, die Frau und ein anderer Psychiater, wo ich gegangen bin und das offenbart habe, hat mir dann auch ganz fest gesagt, dass ich eine mega hübsche Frau bin und dass ich mich doch so kleiden darf und dass ich nur die Gefühle habe, dass ich im falschen Körper stecke, weil mein Vater früher halt gegangen ist. Und das hat mich natürlich mega verunsichert. Und okay, die anderen wissen es besser, die können mich auch besser, weder ich mich, weil ich mir selber immer im Weg stehe. Und darum habe ich halt das immer wieder auf die Seite geschoben. Aber wo ich auch wieder Menschen getroffen habe mit der Diagnose, für mich ist es keine Erkrankung, weil für mich ist es einfach eine Diagnose. Und habe ich gemerkt, dass es irgendetwas tief in mir in, mega bewegend ist, wo mich frei lassen fühlen, aber gleichzeitig bin ich aussen so gefangen gewesen. Und ich habe daheim nie können darüber reden, weil meine Mutter generell auch einfach immer am Arbeiten war. Und ja, kein Gefühl zeigen, gleich keine Angriffsfläche zeigen und dann.
Also sie haben eigentlich deine Krankheit nicht akzeptiert?
Sie haben es, glaube ich, einfach nicht besser gewusst, weil ich glaube ganz fest, jetzt, wo sie mich anders auch kennengelernt haben, was das alles mit sich bringt, glaube ich ganz fest, dass sie es bereuen, dass sie nicht irgendwie auf mich zugekommen sind oder mir haben können zulassen. Wo ich dann in dieser Krise war, bin ich recht erstaunt, dass sie doch, dass ich ihnen etwas wert bin, wo ich früher eigentlich das Gefühl nicht so bekommen habe. Und dort hat es mir gezeigt, dass es vielleicht doch wichtig ist, zum Kind zu schauen, geschweige denn auch herzuschauen, wo ist vielleicht auch mein Anteil daran, dass jetzt mein Kind auf dem Weg ist, wo es jetzt ist. Und nachher, wo ich auch darüber reden mit meinen Eltern, ist relativ viel Verständnis aufgekommen. Aber ja, in dieser Zeit, wo ich frisch auch ganze Psychiatrie-Sachen um mich kennengelernt habe, ist ganz viel Angst genommen gewesen auf meiner Seite. Und halt, ja, dass ich meinen Eltern nicht gerecht werde.
Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was sind das für Gedanken?
Das sind schwere Gedanken, recht einsame Gedanken. Ich habe viele Misshandlungen müssen erleben. Ich habe mein ganzes Leben eigentlich gelogen, weil ich es halt wie nicht besser gewusst habe. Ich habe nicht gewusst, von wo komme ich, woher will ich. Ich habe andere Leute imitiert, Mitschüler imitiert. Das Lachen, das gut ankommt bei anderen, habe ich auch imitieren, um zu merken, dass ich dann vielleicht auch ankomme. Und ja, meine Kindheit ist nicht meine Kindheit gesehen, würde ich behaupten. Ich habe nicht eine Kindheit gehabt, die ich gerne würde sagen, es ist meine Kindheit gesehen, sondern von anderen geformt worden.
Du hast jetzt gesagt, viele Misshandlungen erlebt, also jetzt auch im Schulalltag, Mobbing oder du hast auch mir gesagt, du hast sexuellen Missbrauch erlebt.
Öfters, ja. Das ist natürlich dann auch, dann, okay, ich bin in dem Fall eine hübsche Frau. Psychiater hat recht gehabt. Ich bin eine Frau, ich bin hübsch. Männer wollen etwas von mir. Ich bin interessant, also werde ich gesehen. Ich bin etwas wert, auch wenn es anfangs nur für das ist, aber in dem Moment bin ich jemand. Und das hat mir in dem Moment etwas Schönes gegeben, wo aber ganz langfristig ganz viel Schaden in mir angerichtet hat.
Du hast es gesehen mehrmals, also sehr jung schon.
Mit 13 das erste Mal und das letzte Mal, wo ich 23 war. Kurz vor der Psychiatrie das erste Mal.
Und dort von jemandem, den du kennst, wo ein Kollege ist von deinem Vater?
Genau, das war an dem Abend, wo mein Vater 50 geworden ist. Und auch schon dort hat er dem einen Kollegen gesagt, er soll aufpassen, weil ich sein Kind zeige. Und er hat mich dann auch heimgetan später. Und ja, dann bin ich wieder gefreezed gewesen von diesen ganzen Bildern, die ich schon immer erlebt habe, mit meinen Handnähen so in seinen Schritt hinlängen und aussteigen und mich küssen. Und in dem Moment bin ich ohnmächtig gewesen und habe es über mich gelassen, weil ich in dem Moment gefühlt habe, dass ich etwas wert bin und etwas leisten kann.
Marisa, was denkst du, wenn du das hörst? Oder auch, wie war deine Kindheit gewesen? Was sind das so für Gedanken? Sind das positive?
Bei mir war es sehr anders gewesen. Also ich hatte wirklich das schönste Heim. Ich würde jetzt fast sagen, ein bisschen überbehütet. Die Eltern haben, also ich habe jetzt nie den Eindruck gehabt, dass sie von mir irgendwie Sachen erwarten, die ich nicht leisten kann. Das war mehr so in mir innen einfach gewesen. Also das war dann manchmal auch irgendwie ein bisschen speziell gewesen, so in dieser ganzen Phase von Genesung irgendwie auch Antworten zu finden. Was hat da, ja, wie ist es so wie gekommen? Und, aber ja, es war sehr anders gewesen als beim Livio, bei mir. Und
die Jugend? Adoleszenz ist vorher angesprochen. Ja. Was hast du für eine Jugend? Was hast du für Jugenderinnerungen?
Hey, mir ist sehr viel erlaubt worden, muss ich sagen. Also viele Freundinnen von mir haben gesagt, ich habe so coole Eltern. Sie sind zusammen irgendwie nach dem Ausgang noch holen und so. Und sind einfach froh gewesen, wenn wir dann gut heimgekommen sind. Also darum, ich habe, weißt du, wie... Und ich habe viel auch von meinen Eltern gehört, ja, wir sind auch mal jung gewesen, wir haben es auch so gehabt. Und die sind einfach, ja. Darum, ja, ich würde sagen, ich habe ganz... Es behütet, weil ich eben manchmal ein bisschen überbehütet daheim hatte.
Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Ja. Also du bist dann Mutter geworden irgendwann, genau. Hast im Job dann auch dein Pensum reduzieren, weil du Mami geworden bist. Und dann ist alles noch viel schlimmer geworden, hast du mir am Telefon gesagt.
Ja, genau.
Wieso denn?
Die Zwangsstörung, also die Zwangsgedanken, ich habe das... seit 20 eben so mit mir mitgenommen und bin dann eben, habe die neue Ausbildung gemacht, Pflege und habe dann 100% in der Pflege gearbeitet und ich habe in dieser Zeit auch gemerkt, so Freizeitferien sind immer schwierig, da kommen die Gedanken viel mehr und es geht mir nicht so gut und habe dann wie so für mich gelernt, okay, arbeiten, leisten ist gut, dann geht es mir gut. Und Freizeitferien sind eher schwierig, oder? Und dann geht es mir nicht gut, okay, also arbeiten ist gut. Und dann bin ich eben Mami geworden und das Pensum reduziert. Und also ich glaube, das geht vielen Eltern so, dass halt einfach, man kommt selber auch noch mal auf die Welt, wenn ein Kind auf die Welt kommt, passiert so viel mit einem und eben Hormonschwankungen und alles drum und dran, oder? Man sorgt sich, da ist plötzlich so ein Kind da, wo einfach 24/7 irgendwie die Aufmerksamkeit braucht und habe mir das auch als wahnsinnige Aufgabe auferlegt, oder? Und auch dort mich wahnsinnig reingegeben, plus parallel eben den Job irgendwie weitermachen, in einem kleineren Pensum, dort nicht mehr immer mitmögen, weil, ja, man ist nicht so an Schuhe mehr. Und das irgendwie alles managen, den Anspruch, den ich an mich gestellt habe, das ist wahrscheinlich dann wieder... Und die Zeit, die ich auch daheim hatte, mit nicht die ganze Zeit können produktiv sein oder so viel, also, soll ich sagen, ich bin auch viel halt so für mich gewesen mit dem Kind. Und das hat einfach schön Futter gegeben für die Zwangsstörung, oder? Das ist dann wie einfach noch einmal in einem komplett anderen Mass aufgeflammt und hat mich, wirklich auf furchtbare Art und Weise irgendwie, erschüttert, noch einmal.
Und dann, was ist denn passiert? Bist du nachher auch stationär gegangen?
Mhm. Ja, genau. Also, gell, es ist noch ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe gemerkt, hey, es geht mir nicht so gut und habe gleich irgendwie gemacht. Und da, mir funktioniert auch. Oder eben, man will es recht machen. Dann macht man einfach einmal und gehört vielleicht nicht so in sich rein und merkt nicht, dass man etwas bräuchte. Oder eine Veränderung nötig wäre vielleicht, oder? Und, hat er gleich gefunden, mal jetzt wechsle ich mal den Job. Ich glaube, es ist jetzt mal Zeit nach irgendwie Ausbildung und irgendwie 8 Jahre auf dieser gleichen Station arbeiten. Jetzt muss ich mal einen Move machen, Veränderung zulassen. Und das hat sicher viel ausgelöst. Veränderungen habe ich heute noch Mühe. Auch wenn es schöne sind. Es macht einfach viel mit mir. Es bringt mich in eine Unsicherheit. Und ich habe dann den Job gewechselt. Und der neue Job war halt ein anderes Setting. Ich wollte einfach mega gut machen und Erwartungen gehabt. Und ja, dann habe ich gemerkt, okay, auch wenn ich alles probiere, gut mache und schön mache, es gibt auch Leute, die einem vielleicht nicht so wohlgesonnen sind. Also habe ich nicht so coole Erfahrungen gemacht mit einem Vorgesetzten. Und das hat mich schon so durcheinander gebracht. Und ja, dann hat es einfach so, sind ja meistens mehrere Sachen, die einem
also zu wenig auch kein Verständnis vom Vorgesetzten für zum Beispiel jetzt deine Erkrankung.
Ja gut, das habe ich nicht betont. Ich habe, glaube zu dem Zeitpunkt gar nicht so fest gemerkt, wie fest dass die Erkrankung sich wieder eingeschlichen hat. Oder ja, so eine Zwangsstörung. Also weißt du, das auch von anderen, das ist einfach so slimy, das kommt zu jeder Ritze rein. Und manchmal merkt man es vielleicht nicht gerade. Oder also, das Thema wechseln und dann so irgendwann merken, aha, das ist das gleiche Muster, ah ja, jetzt fühlt sich jemand gleich an, das ist sicher wieder der scheiß Zwang, oder? Das habe ich wieder noch nicht.
Also du hast jetzt das schön beschrieben, aber es kommt so zu jeder Rhythmie und irgendwann übernimmt es so viel, dass eigentlich fast nichts mehr anders übrig bleibt.
Ja, genau. Ja.
Livio, wenn wir in deine Akutphase zurückgehen, dort, wo es zuerst mal so richtig schlimm geworden ist, du hast gerade vorher gesehen, mit 23 oder ja. So, du bist dort gerade frisch verlobt gewesen.
Genau.
Und was ist denn dort passiert?
Ja, also dazu geführt hat es, dass ich meinen Job verloren habe, weil sie verlangt haben, dass ich noch eine weitere Weiterbildung mache, aber ich mich total nicht gesehen habe. Bin ich für eine dazumalige Verlobte Schluss gemacht, ist alles weg gewesen, eben, der Job ist weg gewesen, die Wohnung ist weg gewesen. Ich habe nicht gewusst, wer bin ich, von wo komme ich, bin dann zusammengebrochen und ursprünglich wäre ich eigentlich in der Lehre mal angemeldet gewesen für einen stationären Aufenthalt, aber ich habe dann nicht getraut, weil ich sollte ja und respektive ich muss ja meine Lehre fertig machen, weil sonst bin ich ja erst recht niemand, oder, ohne Ausbildung, wer bin ich dann erst recht. Somit habe ich das auch wieder zurückgesteckt, aber als ich dann das erste Mal in die Psychiatrie gegangen bin, ich glaube, dort bin ich nochmal richtig, richtig tief gefallen und habe mich so losgelassen, dass ich mich zum Teil selber nicht mehr erkannt habe, von wo kommt die Impulsivität, wieso sind die Gedanken da, warum habe ich die Neigung zu dem Verhalten, warum ist das jetzt plötzlich so stark? Und dort habe ich dann auch das erste Mal mit einer richtigen, in meinen Augen, richtigen Psychologin dürfen reden, die bis heute übrigens noch meine Psychologin ist. Und dort habe ich auch diverse Diagnosen bekommen mit Borderline, eben Gender Dysphorie, ADHS, posttraumatische Belastungsstörung, mittelschwere Depression. Und ich glaube, mit all dem habe ich wie probiert vielleicht die Identität über die Diagnose jetzt bekommen mit, okay, gut, darum ist das und das so gewesen, aber es ist gleich nie meine Identität gewesen nachher. Meine Identität ist gekommen, wo ich mich auf den Weg machen durfte zum Livio, wo ich eigentlich wirklich gemerkt habe, was eigentlich schiefgelaufen ist und wie man es anders hätte handhaben können, wenn man einfach ein bisschen mehr offen gewesen wäre in so einem Moment.
Und was ich aber noch dazu komme, ist bei dir, du hast dann deine sexuelle Anpassung gerade noch mitten in dieser Krisenzeit gemacht, oder?
Genau, ja. Das ist so meine rote Faden gewesen, sage ich jetzt einmal. Es ist in mir innen ein Feuer gewesen, wo unbedingt wollte wissen, hey, wie bin ich aus Livio? Wer bin ich? Erfüllt mich das aus Livio? Ist das die Kraft, die ich eigentlich so, mich so nach sehne und irgendwie in mir innen spüren, aber halt wie nicht kann gesehen werden von anderen, weil es halt einfach optisch für die Umgebung nicht stimmt. Aber auch dort habe ich immer noch Downs gehabt, also jedes Mal habe ich auch Nein angekreuzelt, ob sie mich sollen wiederbeleben bei Operationen, die wirklich nicht gerade einfach sind. Bis ich dann selber müssen merken, hey, ich habe jetzt so viel Schmerz, jetzt rein nur operationstechnisch Schmerz durchgemacht und mich auf so viel müssen dagegen haben, dass es sich jetzt gar nicht lohnt, in dem Moment zu sterben. Und ich glaube, das ist für mich ein mega Wendepunkt gewesen, näher zu mir zu kommen und zu checken, was ich eigentlich für mich jetzt in so kurzer Zeit gemacht habe, wo ich all die 23 Jahre nie gemacht habe, irgendetwas für mich. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, auf Deutsch gesagt, mein Arschtritt gewesen mit, sorry, wenn ich das sage, fickt euch alle, aber ich gehe jetzt meinen Weg und wie gesagt, hoffentlich tut es euch weh. Weil ihr habt mir auch weh gemacht mit eurem Weg, wo ihr mir entwählen gebt, respektive, wo ich dann auch angenommen habe. Aber mein Weg soll mein Weg sein.
Aber man kann sagen, deine psychischen Erkrankungen, die du vorher ein paar aufgezählt hast, die haben aus deiner Sicht ihren Ursprung in deiner unklaren sexuellen Identität, eben dieser sogenannten Gender-Dysphorie, oder hat mindestens einen klaren, direkten Zusammenhang?
Würde ich so behaupten. Und was mit den Therapiezeiten und mit Aufarbeiten auch rausgekommen ist, ist, dass es halt auch ältere Teile gibt von mir, wo halt auch so Störungen mit sich tragen, sage ich jetzt mal, und das natürlich auch auf mich abgefärbt hat. Also mein Dad zum Beispiel, der ist ein Mega-Workaholiker und er ist so, wie er mich auch erzogen hat, mit Impulsivität und die Emotionsregulation ist halt auch nicht so da gewesen in meiner Familie und dementsprechend habe ich das auch gar nicht können lernen. Ich habe gewusst, ich habe viele Emotionen in mir innen, aber ich habe nicht gewusst, wie ich mit denen kann umgehen und ich glaube, da hat es ein mega Gemisch gegeben in meinem Kopf und darum ist es nachher halt so, wie es rausgekommen ist.
Marisa, machst du dir manchmal Gedanken, warum, also wie soll ich das sagen, ob irgendwo etwas schiefgelaufen ist in einem gewissen Moment, in jungen Jahren oder also im mitteljungen Jahr, dass du dann eben irgendwie so eine Persönlichkeitsstörung angefangen hast zu entwickeln?
Ich glaube, ich würde es jetzt nicht so nennen, Persönlichkeitsstörung. Ich glaube, es ist wie, ich glaube, die Erkrankung, also die Zwangsstörung, ist sicher aus dem heraus resultiert. Es ist so ein bisschen eine dysfunktionale Coping-Strategie gewesen. Also ich habe wie aus Angst irgendwie mir das angeeignet oder aus Unsicherheiten irgendwie wollen Kontrolle herstellen, oder? Und durch das immer wieder können von diesen Gedanken und voneinander nehmen und so, habe ich probiert, irgendwie eine Sicherheit herzustellen. Und das klingt nicht, oder? Also, das ist einfach wirklich nicht hilfreich. Ja, ich glaube, das ist, es gibt auch nicht irgendwie, ich könnte jetzt nicht irgendein Ereignis klar benennen, wo jetzt ausschlaggebend war. Ich glaube, es ist sehr vieles einfach, vielleicht ein bisschen meine Persönlichkeit, du ein bisschen etwas vererbt vielleicht noch.
Und ich muss vielleicht ein bisschen präzisieren, eben Angststörung ist nicht das gleiche wie eine Persönlichkeitsstörung, vielleicht bin ich da mit einem falschen Begriff jetzt, habe ich operiert, aber trotzdem sind sie ja häufig so eine Art wie so Verzerrungen von der Realität, vielleicht auch etwas, was für andere keine grosse Sache ist, ist für dich ein riesen Ding. Oder weißt du, wenn ich jetzt manchmal durch die Nacht haben wir doch manchmal so Gedanken, man studiert irgendetwas um und dann erscheint einem das als ein riesiges Problem und am nächsten Morgen ist es dann so ein weniger so ein grosses Problem. Ich weiss nicht, ob das ein blöder Vergleich ist, aber gibt es so einen Reflex manchmal auch vielleicht im Nachhinein, dass man sich denkt, ja, aber warum habe ich denn das so ein riesen, so eine heftige Angst rund um das entwickelt? Es ist ja gar nicht so schlimm.
Ich glaube, das kommt halt, gell, eben, es ist, das sind sicher auch noch so ein bisschen, ich nenne es auch mal Denkfehler. So ein bisschen falsche Schlüsse, die ich gezogen habe. Weißt du, irgendwie, ja, so schwarz-weiß denken, bin ich gut drin, es gibt so wenig zu schinnen. Ja, und ich glaube einfach, gell, also eben, die Zwangsstörung, wir nennen es auch die Krankheit des Zweifelns, oder? Also ich kann alles anzweifeln. Also ich kann etwas mega toll finden, was ich gemacht habe und bringe mich aber dann irgendwie über ganz wenige Gedanken so in komplette Zweifel. Ja, es ist wirklich, also es ist, also nein, also geht gar nicht. Also so, wo glaube ich, andere manchmal nicht mehr nachvollziehen können, wie ich jetzt das geschafft habe.
Aber das kann ich auch. Weißt? Ich kann auch allem umzweifeln. Mhm. Und weißt du, und dann sagen vielleicht alle, ich bin halt einfach kritisch.
Ja.
Aber das kannst du nicht vergleichen.
Das weiss ich nicht, wie sich es für dich anfühlt, gell? Ich habe einfach gemerkt, dass das so viel Raum einnimmt und mich so lähmt im Alltag, dass ich keinen Schritt mehr machen kann. Also, es hat so die schlimmste Zeit, oder? Also eben, ich bin so schwer depressiv geworden und habe wie nicht mehr können mich bewegen. Also, ich hatte so ein bisschen Selbstpflegedefizite. Also, ich habe wirklich zu den sträubsten Zeiten, habe ich es nicht mehr geschafft, zu duschen. Oder, bin einfach im Bett gelegen und es ist mir alles egal gewesen und habe so ein schlimmes Gefühl von Gefühllosigkeit gehabt und keinen Zugang mehr zu meinen Liebsten und sie zu mir nicht. Und einfach bin so in einer Blotterin gsi und habe nicht weder noch für noch rückwärts können, einfach weil es aufhört.
Glücklicherweise redet ihr ja heute Abend eigentlich immer in der Vergangenheitsform. Es ist so gewesen, es ist so gewesen. Das heisst, ihr habt mir beide gesagt, uns geht's gut oder mir geht's gut im Moment. Ihr wirkt ja auch beide völlig gesund. Logisch, das ist ja, man sieht ja nicht die einen, aber im Fall von dir jetzt auch, Marisa, du wirkst ja auch sozial, oder du bist sozial eingebunden, du bist Mutter, du bist schwanger jetzt mit dem zweiten Kind, bist verheiratet. Wie wichtig ist das? Oder wenn wird es sogar auch wieder schwierig?
Also, gell, das Eingebundensein hat mir auch wahnsinnig viel geholfen auf dem Genießungsweg. Also, wirklich so von dem Zeitpunkt, wo ich jetzt vorhin gerade gesagt habe, eben nichts mehr können, oder? Und sich so komplett abgeschottet sein von allem rundum, bis wieder zu heute, oder? Also, es hat mir auch geholfen, dass meine Leute nicht locker gelassen haben und an meiner Seite gewesen sind. Und dass ich wieder haben müssen, den Alltag meistern, weil da war ein Mädchen gewesen, das Mami gebraucht hat, oder? Also, es hat mich auch angespornt, dran zu bleiben und wieder gesund werden, oder? Genau.
Livio, eingebunden sein. In ein Netzwerk, wie auch immer das aussieht. Ich weiss gar nicht so viel. Bei dir.
Eingebunden bin ich eigentlich mit meinen 5 besten Freunden. Schon die besten Freunde kenne ich das Leben lang. Also dort bin ich gut eingebunden und auch jetzt. Also ich bin besser eingebunden denn je, weil ich auch näher bei mir stehe denn je, weil ich auch merke, wer das ich bin, ist ganz vielseitig. Ich bin ein guter Kollege, ich bin der Livio, ich bin ein Bruder, ich bin ein Sohn, ich bin so vieles und nicht nur etwas und so viel Gutes, wo ich bin. Und das zeigen mir meine Leute und meine Umgebung auch immer mehr und mehr und das stärkt mich und zeigt mir auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Identität ist so der Oberbegriff von dieser heutigen Episode, eben auch wer bin ich mit und ohne Erkrankung? Logisch versuche ich dir immer, dass die Krankheit euch eben nicht dominiert. Jetzt im Fall von dir, Livio, ich weiss, du hast IV. Mhm. Und dieser Prozess ist ja etwas, wo dann wirklich sehr viel Platz einnimmt oder einem eben wirklich sehr dominiert. Weil um IV überzukommen, muss man sich ja quasi
Die Hosen runterlassen.
Man darf nicht arbeiten während dieser Zeit. Und dann wird es dann aber schwierig, eben, dass noch genug anderes übrig bleibt, ausser krank zu sein.
Genau, das war auch ein rechter Hammer gewesen, weil damals, als ich frisch IV-Antrag hatte, das ist auch, als ich das erste Mal in die Psychiatrie gegangen bin, ist mir auch früher auf den Weg gegeben worden, dass die Leute, die IV haben, faul sind zum Arbeiten, die haben einfach keine Lust, die simulieren und das sind einfach nicht gute Leute in dem Sinn, die ich so aufgefangen habe. Und dann hast du halt plötzlich ein Kind, das IV beantragt, respektive dann auch bezieht. Und dann ist natürlich klar, wer ich bin, nämlich niemand mehr. Weil zwar habe ich eine Lehre gemacht, aber ich arbeite jetzt nicht mehr. Ich kann in der Wirtschaft nichts wirklich beitragen. Es hat mir sehr viel Selbstvertrauen weggenommen. Es hat mir auch sehr fest gezeigt, wie stigmatisierend das ist und vor allem auch, dass wirklich immer, sei es bei einem Date oder sonst irgendwo bei einer Wohnungsanmeldung, wo dich willst bewerben, es ist jedes Mal wieder das Neue, die Hose runterlassen und einfach darauf zu hoffen, dass du dich nicht, oder dass man dich nicht degradieren anhand von deinem Einkommensstatus.
Also Selbstwertgefühl, Riesenthema. Jetzt muss man aber auch sagen, ihr arbeitet ja heute beide. Du schaffst als Peer-to-Peer-Fachmann, du als Peer-to-Peer-Fachfrau.
Genau.
Erzähl mal von dem. Also es ist ja Fachfrau, Fachmann aus Erfahrung, oder?
Genau.
Mhm. Jetzt du.
Also, das ist eine Erfahrung, die ich jedes Mal machen darf, die mich mega fest auch wieder heilt, die mir mega fest auch wieder zeigt, wie wichtig dass es ist, einen Menschen so können zu lernen und nicht irgendwie anhand von seinen Meilensteine oder Herausforderungen, die er gerade mit sich trägt, sondern gerade, wie er so jetzt vor dir steht. Und ich glaube, wenn jemand so kannst können lernen und jemand kannst nehmen, glaube ich, dass es mega heilsam ist für das Gegenüber, ohne dass du irgendwie grossartig schon redest, sondern einfach, weil du das Gefühl gibst, hey, du bist völlig in Ordnung, so wie du jetzt gerade bist, und wenn das heute 100% ist, dann ist das mega gut, du bist da. Und ich glaube, das Gefühl so können zu vermitteln, so wie ich das vielleicht gewünscht hätte, finde ich mega wertvoll und es wird auch mega wertgeschätzt. Und ich finde, das ist eine Arbeit, wo eigentlich mehr Öffentlichkeit verdient, wo mehr Wertschätzung vielleicht auch verdient, unabhängig von den Patienten. Und ja, ich finde es mega schön, dass ich
in der Luzerner Psychiatrie, gell? In der Luzerner Psychiatrie schaffst du. Ja. Und was machst du denn dort konkret?
Ich begleite dort Leute. Ich tue auch Recovery-Gruppen, mache ich auch zum Beispiel. Das ist eben genau aus eigener Erfahrung erzählen. Recovery-Weg, der hat für mich kein Zeitalter. Ich tue dort viele Einzelgespräche machen, weil eben ganz anders ist, mit den eigenen Erfahrungen können zu reden, wieder mit einer Pflegeperson. Nicht, dass die nicht auch Erfahrungen gemacht hat, aber es ist halt wirklich ganz andere Augenhöhe. Ich sage auch gerne, dass ich ein Dolmetscher bin zwischen Patienten und dem Pflegeteam. Ich höre Rückmeldungen, dass es einfach mega oft reicht, wenn ich auf der Abteilung bin, mit meiner Dose, mit meiner Energie. Ich wollte jetzt nicht zu fest so energetisch werden, aber dass es doch mega die Ausstrahlung bringt mit, hey, ich könnte das auch schaffen. So auch ein Hoffnungsträger dürfen sein.
Und gibt es da Bestrebungen, das auch auszubauen oder das mit einem grösseren Pensum zu machen? Du schaffst, glaube ich, 40%.
Genau, ja.
Marisa, du auch ähnlich, oder?
50, ja.
50.
Ja. Mhm.
Also, weißt du, weil du auch so begeistert über das redest?
Ja, also ich komme ein paar Infos über, wo vielleicht noch eine Stelle frei wäre. Und ich habe fest Interesse, auch andere Institutionen dürfen zu unterstützen oder ein Teil davon dürfen sein. Ich arbeite auch schon mit Traversa zusammen. Also wir machen ja auch einen Kurs miteinander in Würi zu sich stehen, wo ich auch schon mitmoderieren darf. Und ja, so Sachen reizen mich natürlich mega. Es zwingt mich auch auf eine gewisse Art und Weise wieder so ein bisschen mich aus der Komfortzone zu begeben und halt zu zeigen, wer ich bin. Aber es ist wiederum mega heilsam, weil es einfach Gleichgesinnte sind. Und ja, das Interesse ist da. Die Bewerbung ist mal los.
Marisa, von deinem Job haben wir noch gar nicht gehört.
Ja. Ich arbeite bei Traversa, genau, als Peer. Jetzt, gut mehr als ein Jahr, genau. Und bei mir ist das ähnlich, genau. Wir machen zusammen ein Seminar an, in Würde zu sich stehen, genau, das ist so ein Teil. Wir haben bei Traversa aber auch eine Beratungsstelle Mittwoch Nachmittag von 2 bis 4 Uhr 5, wo Betroffene, Angehörige und auch Fachpersonen dürfen für ein Gespräch vorbeikommen, so wie auch Kinderberatung, genau, wo rege besucht wird. Und mir gefällt halt auch der Austausch. Also ich kann so viel auch immer mitnehmen von meinem Gegenüber. Ich mag diese Begegnungen mega fest. Ich bekomme ja einfach die Informationen von den Nutzenden oder Besucher, Klienten. Ich habe nicht irgendwie Vorinformationen und das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich dann einfach so unvoreingenommen auf die Leute zugehen und ich schätze die Begegnungen mega fest. Wir haben auch Gesprächsgruppen im Tageszentrum, wir sind intern viel auch unterwegs, auch in Wohnhäusern oder bei Besprechungen, Fallbesprechungen von anderen Fachbereichen. Genau, also
und das ist das der sogenannte zweite Arbeitsmarkt oder ist das der normale erste Arbeitsmarkt, wo ihr drinnen sind? Weil das ist ja dann auch noch so etwas, oder? Da erlebt man ja wahrscheinlich, wenn man eine Zeit lang in dem zweiten Arbeitsmarkt ist, auch so eine gewisse Stigmatisierung. Oder wie hast du das, oder wo erlebe ich dir grundsätzlich Vorurteile? Was hilft gegen die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen aus eurer Sicht?
Also, nur mal schnell etwas zu Vorurteilen. Was ich mega interessant finde, ist, dort, wo ich jetzt arbeite, sozusagen im ersten Stock, bin ich selber ein Patient gewesen, sehr schwerer Patient, würde ich von mir behaupten. Und es ist ja auch mega interessant, dass ich dort jetzt arbeite und ich bin der Livio und Peer-Mitarbeiter und nicht ich bin der Livio und ich bin noch Patient gewesen, sondern wirklich, ich bin da und ich kann es noch schnell sagen, dass ich das mega schön finde. Also es ist möglich, dass man einfach den Menschen wieder können lernen kann. Und kannst du mir bitte nochmal die Frage wiederholen?
Aber wo gibt es Stigmatisierung, genau, im Alltag wegen eurer Erkrankung? Oder ist das gar nicht mehr so das Thema? Wir haben ja vorher schnell beim Kaffee vor unserem Gespräch darüber geredet. Heute ist es ja, es ist nicht mehr wie vor 30 Jahren, wo das ein komplettes Tabuthema war. Es wird sehr viel offen über psychische Probleme geredet.
Ja, es wird sehr viel geredet, es wird auch viel gemacht, oder? Es gibt auch schon viele Podcasts, Social Media. Ich meine, es ist so das Thema. Ich bewege mich auch so ein bisschen in diesen Kreisen, komme das viel mit über. Ich finde es grundsätzlich gut, weil ich glaube, es gibt immer noch ganz viele Leute, die so im Stillen leiden und wie nicht trauen oder wahnsinnig Scham empfinden haben und wie nicht können sich dann Unterstützung holen aus dem, ja. Und darum, ich finde es mega wichtig. Und auf der anderen Seite, ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht, hey, Schwankungen im Leben oder Krisen gehören auch zum Leben dazu, ein Stück weit. Ja, da kann man, glaube ich, nicht so genau sagen, wo ist denn da die Abgrenzung? Also,
gibt es denn Sachen, wo ihr immer wieder ein bisschen an Grenzen kommt, wo ihr zu arbeiten macht? Oder gibt es auch, gibt es einen Wunsch irgendwie auf eine Veränderung, auf eine, weiß auch nicht, Verbesserung von der Situation? Das ist jetzt einfach gut, wie es ist. Man hofft, dass es nicht wieder irgendwie sich verschlechtert.
Hey, ich glaube, es gibt noch sehr viel Luft nach oben. Also, selbst wenn jetzt vielleicht mehr darüber geredet wird, es braucht gleich noch ganz viel Arbeit, würde ich behaupten. Also, wir dürfen nicht aufhören, darüber reden und aufklären und.
Das wäre jetzt eher so ein bisschen, wie die Gesellschaft mit dem Ganzen umgeht. Aber ihr persönlich, eben, wenn gibt es Probleme, was macht euch zu arbeiten? Ihr habt die Erkrankung, Teil gehört zu euch, oder von dem? Gibt es eine vollständige Heilung? Ist das Ziel?
Heilung, das klingt immer schwierig, so, ja, finde ich im Fall. Weil ich immer, nein, ich kann es auch nicht gerne, weil es ist so, frag mal draussen. Weißt du, also, es hat ja so viel etwas. Ein Rucksäckchen, oder? Ja. Jeder trägt sein Rucksäckchen. Und heilig finde ich ich würde jetzt mal sagen, es geht viel mehr um Lebensqualität und dass ich nicht so bestimmt werde von meiner Erkrankung, dass ich nicht, also ja, oder dass ich einfach selbstbestimmt und werteorientiert kann leben. Um das geht es. Das ist so, an dem orientiere ich mich. Ja, ich trage das mit, die Erkrankung kommt wahrscheinlich das Leben lang mit mir mit, aber ich weiss mittlerweile, wie ich damit umgehe und es wird vielleicht wieder mal so Einbrüche geben und vielleicht auch ein bisschen schwierigere Einbrüche, aber ich würde wie sagen, so, ich kann es wie so anschauen, hey, und ich kann dann wieder lernen, damit umzugehen oder ich lerne ja bei jedem meine Rückfall auch wieder etwas dazu. Also ich wachse an den Erfahrungen, kann man sagen.
Livio?
Das würde ich so auch sagen. Ich würde jetzt per se nach meiner Transition per se nicht sagen, dass man mit dem Finger noch auf mich zeigen und sagen, der ist jetzt das oder der hat jetzt sicher dieses. Im Gegensatz zu, wo ich noch am Anfang war und halt auch mit meinen Gedankensprüngen oder mit meiner Impulsivität, wo halt dann doch merkst, okay, gut, da ist etwas mehr als vielleicht gesund ist für die Psyche. Und trotzdem erlebe ich eigentlich stigmatisierend nicht mehr so viel bei mir persönlich, weil ich auch ganz fest mein Mindset angepasst habe und das wie gar nicht mehr probieren, an mich herzulassen, sondern mehr so auf die Schiene gehen mit, die Person weiss nicht besser. Eigentlich tut die Person mir sozusagen leid, weil lieber passiert mir das und ich kann mich abgrenzen und ich weiss, von wo ich komme. Weder eben die Leute, die es leider bei uns ganz viel erleben, meine Patienten. Und jetzt habe ich vergessen, was ich wollte sagen.
Du erlebst gar nicht mehr so viel Stigmatisierung, hast du gesagt. Aber ganz viele Leute, wo du mit ihnen zusammen schaffst.
Genau.
Hast du eine Ahnung, warum?
Ich glaube, weil ich ganz fest Aufklärung mit mir hatte, ganz fest weiss, wo ich damals selber nicht gewusst habe, eben mit IV, die sind alle faul. Ich war voll dort gewesen. Also jeder, der IV hat, ist einfach zu faul zum Arbeiten. Das ist so wirklich mein Mindset gewesen. Dementsprechend mega fest stigmatisierend. Generell bin ich dann auch eben mit psychischen Erkrankungen so umgegangen mit, oh mein Gott, auf Deutsch gesagt, kann das ansteckend sein, kommt mir nicht zu nahe. Weil es mir halt einfach alles so immer wie beigebracht worden ist. Und seitdem ich eben vielleicht das selber auch durchlebt habe, bin ich ganz fest daran zu arbeiten, dass es eben, es ist nicht mit Personen durchleben, damit vielleicht Angehörige sensibler sind mit so Themen, sondern eben wie vorher schon Aufklärung schaffen, wie Marisa gesagt hat, dass man bei dem auf Augenhöhe generell kann begegnen, falls irgendjemand im Umkreis oder sonst irgendwie schon so ein bisschen Anzeichen hat.
Wer bin ich mit und ohne Erkrankung? Wir haben jetzt eine knappe Stunde über das Gerät. Kann man es auseinanderhalten? Gehört es zu einem? Wie fest gehört es zu einem? Wie treibt man so dazu, dass die Krankheit eben nicht zu viel Raum oder Platz einnimmt? Wie geht es euch jetzt nach dieser Stunde?
Es geht mir gut. Ich bin easy gut nervös übrigens. Aber wenn auch wieder bei mir so Impulsivität kommt oder so alte Muster, wo ich probiere dann durchzubrechen, erinnert mich das auch wieder ganz fest, von wo das komme und was ich alles schon durchgestanden habe und auch was für Leute ich bei mir habe und rund um mich habe, was mich dann auch wieder mega fest stärken und ich dann nicht dankbar bin für so Momente oder Situationen, aber wo mir dann nachhinein wieder Kraft kann geben mit, hey, geil, ich habe es wieder geschafft, eigentlich so wie Marisa gesagt hat, ich kann wieder mega viel daraus nehmen und nicht irgendetwas schönreden oder geschweige denn verleugnen, wo eigentlich da ist, sondern halt das probieren anzunehmen.
Und wie war es jetzt für euch gewesen, eben jetzt auch öffentlich über das zu reden?
Ich habe jetzt das während der Stunde, wo wir geredet haben, gar nicht so präsent gehabt, dass jetzt dann können Sie es, dass Leute hören.
Was macht das mit euch? Eben, dass das auch etwas ist, wo eben viele betrifft und dass ihr jetzt da einen Teil dazu beiträgt?
Ja, so ein bisschen die kleine Hoffnung, dass sich vielleicht jemand gehört fühlt durch das, was wir vielleicht auch von uns preisgegeben haben und sich vielleicht jemand mag aufmachen und findet, hey, ja, ich hole mir auch Unterstützung oder ich darf mich auf den Weg machen, so sich das erlauben oder auf den Genesungsweg gehen. Das wäre so eine bescheidener Wunsch, den ich hätte, ja.
Genau, und dass halt einfach wirklich mega wichtig ist, dass das, wie man sich fühlt oder wie man denkt, dass es die momentane Realität ist und das ist deine Realität, heisst aber nicht, dass es auch ihre und dem seine Realität muss sein und halt einfach Sachen nicht absprechen oder jemandem abzusprechen, wenn man sich oder wenn diese Person sich probiert zu öffnen, sondern da sein, zuhören. Man muss manchmal nicht einmal einen Ratschlag geben, geschweige denn irgendwie probieren, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Da sein, miteinander aushalten und probieren nicht zu werten und hoffen, dass es dem Gegenüber nicht einmal so weit geht.
Zuhören, das ist jetzt vorher gesagt und das lassen wir so als Schlusswort stehen. Los mal zu, so heisst nämlich der Podcast. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich sage danke für eure Offenheit, für dass ihr eure Geschichte teile in diesem Podcast vom Netzwerk Traversa, dem Podcast, wo Menschen mit psychischen Erkrankungen Stimme gibt. Falls ihr, die jetzt zuhört, Hilfe sucht oder in einer schwierigen Situation steckt, es gibt diverse Stellen, die helfen. In unseren Shownotes vom Podcast sind auch ein paar Stellen angegeben. Zum Beispiel die dargebotene Hand ist so eine Stelle, die hilft, Telefonnummer 143. Danke euch beiden.
Danke auch vielmals.
Danke auch.
Ich bin der Dominik Tiller. Schöne Zeit.
Lass mal zu. Das ist der Podcast vom Netzwerk Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme gibt.